Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 59 vom Umgang mit schädlichen Gottesbildern. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Moin Knut.
Moin Malte. Schön, dass du gekommen bist. Ja. Malte Detje ist aus Hamburg hier nach Neustadt gekommen, damit wir ein paar neue Folgen aufnehmen können.
Genau. Und heute haben wir, finde ich, ein sehr ernstes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Wir haben eine Mail bekommen, die sehr persönlich ist, und das ist vielleicht grundsätzlich was man mal sagen kann, was mich sehr bewegt, dass wir relativ viel auch von euch hören, was sehr persönlich ist, wo ihr uns eure Geschichten erzählt. Und es gibt viele Momente, die mich da auch sehr bewegen. Und
da sind wir dankbar auch für euer Vertrauen.
Ja. Genau. Und ich habe manchmal sogar fast ein schlechtes Gewissen, weil man dem kann man gar nicht so gerecht werden, weil eure Geschichten, das ist ja immer ein Leben. Und da und das, am Ende des Tages ist es hier auch nur ein Podcast. Also ja. Auch, genau. Die E-Mail, die wir heute haben, da hat jemand mal so gesagt, ich paraphrasiere sie auch nur, weil es persönlich ist und das muss man vielleicht auch gar nicht im Detail vorlesen. Da hat jemand unsere Weihnachtsfolge gehört und da hatten wir so eine Formulierung drin. Wir haben nämlich gesagt, oder da gibt es ja die Geschichte oder den Satz, dass Gott ein Wohlgefallen jetzt hat an uns. Und da haben wir gesagt, er hat das wegen Jesus, hat Gott einen Wohlgefallen an uns. Und das löste jetzt bei der Person was aus, die nämlich, das hat sie so geschrieben, aus einem gemeindlichen Hintergrund kommt, als Kind, als Jugendliche, der, würde sie sagen, sie krank gemacht hat seelisch, der sie geistlich kaputt gemacht hat, würde ich mal so wiedergeben. Und das hatte auch was mit einer Theologie zu tun, die sie da so mitbekommen hat und wo sie jetzt den Eindruck hatte, oder vielleicht die Angst, die Vermutung, ist das bei den Tischgesprächen auch so? Und ich gebe das mal so ein bisschen wieder, was sie da so geschrieben hat. Da so Sachen wie, findet Gott uns eigentlich scheiße? So, also hasst Gott uns nicht, weil wir böse, böse Sünder sind? Und nur wegen Jesus am Kreuz kann er uns irgendwie ertragen. Und aber auch nur, wenn wir das alles annehmen und uns bekehren. Es gab da sogar noch eine Stelle, die war besonders eindrücklich, was sie gesagt hat, was sie so erlebt hat, dass ihr gesagt wurde als Kind, und jedes Mal, wenn du sündigst, dann schlägst du noch einen neuen Nagel in
Jesu Kreuz.
In Jesu Kreuz.
Ja, der dran hängt, ja.
Also du verschlimmerst seine Schmerzen, wenn du jetzt nicht das und das tust oder das und das lässt. Und hat sie gesagt, dieses Gottesbild, was dahinter steht, und vielleicht auch dieses Menschenbild, also ich als böser, böser Sünder und Gott als der vielleicht zornige, strafende Gott, das hat sie geistlich, hat ihr zumindest nicht gut getan. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ist das bei den Tischgesprächen auch so? Weil ich ja schon sagen würde, bestimmte Puzzleteile,
die entdeckt sie bei uns auch.
Entdeckt sie bei uns auch. Ich würde sagen, sie sind bei uns anders zusammengesetzt. Und das macht einen großen Unterschied.
Ja.
Aber ich frage mal so ganz allgemein, kann man eigentlich, wenn man, wir haben dieses Thema rausgesucht heute, weil wir denken, dass diese Person nicht die einzige ist mit so einem Hintergrund, sondern dass viele vielleicht auch mit einer gewissen Affinität zu uns, also als ein Podcast, der von der Gnade Gottes lebt, der vom Evangelium ganz stark her lebt, bei uns vielleicht auch was suchen. Von daher glaube ich, dass das ein Thema ist, was einige Hörer so beschäftigt. Wie ist das denn? Kann man jetzt mit gutem Gewissen noch Tischgespräche hören oder muss man Angst haben, hier auf Dinge zu stoßen, von denen man hoffte, man sei ihnen entflohen?
Das soll ich jetzt beantworten?
Ja.
Ach, okay.
Oder zumindest ist, nee,
nein, ich will
das, nicht jetzt,
nein,
aber das ist die Frage, glaube ich, der wir uns in der Folge stellen.
Ich will das nochmal weiter problematisieren. Mach also ich würde gerne diese Theologie, die sich da in dieser Mail offenbart, auch nochmal nachher auseinandernehmen und mit unserer vergleichen. An manchen Stellen ist es ja tatsächlich sehr ähnlich, aber ich glaube auch, dass strukturell es doch große Unterschiede gibt. Und das ist ja auch, sag ich mal, die Stärke einer guten Lüge, dass sie der Wahrheit ähnelt.
Ja, genau.
Aber es gibt noch ein grundsätzlicheres Problem. Also die Rede von der Sünde und von der Gnade ist nicht ganz leicht, sag ich mal so.
Warum nicht?
Weil es erstmal ein geistliches Thema ist, was sich uns entzieht, sag ich mal so. Also wo man ja auch Sachen falsch machen kann und wo man nicht Formeln hat, wo man sagt, wenn man das so und so sagt, ist es auf jeden Fall richtig. Und ich finde es wichtig und auch befreiend, darüber zu reden, dass wir als Menschen Sünder sind und dass sich Gottes Liebe darin zeigt, dass er für uns Sünder gestorben ist und dass er uns begnadigt. So, das finde ich ganz wichtig. Und nun gibt es aber Widerstand. Ich erlebe häufig Widerstand oder negative Reaktionen darauf. Und das kann mindestens drei verschiedene Gründe sind mir eingefallen, wie das haben kann. Das eine ist, dass ich rede jetzt mal nur von mir, dass ich das falsch sage, dass ich falsche Verschiebung mache und so weiter und dass ich das eben nicht gut sage. Und das ist, glaube ich, auch ein dauernder Auftrag und da denke ich viel drüber nach. Wie rede ich so über Sünde, dass Leute sich darin wiederfinden, dass Leute das bei sich erkennen? Ich mache das oft so, dass ich zum Beispiel über meine Sünde rede und dann passiert es, dass Leute sagen, ja, das kenne ich auch so. Aber trotzdem ist das ja eine Frage, wie macht man das? Das ist nicht leicht, finde ich.
Vor allem gerade, wenn man zum Beispiel in einer Predigt verschiedene Bilder benutzt und das Bild für die Sünde viel stärker ist als das Bild für die Gnade, was bleibt dann hängen? Ne?
Genau.
Das muss man, glaube ich, sich
selbst. Also genau, es ist tatsächlich eine Frage, wo ich auch sage, da bin ich nicht der Meister, so, da bin ich am Lernen und gucke es mir bei anderen an, guck, wie funktioniert das bei anderen, dass ich mich darin wiedererkenne. Also zum Beispiel bei Bogiertz hatten wir schon häufig etliches viel auf den Fels, der schreibt sein Buch, ein Roman und der schreibt, wie Menschen ihre Sünde erkennen in einer Art und Weise, wo ich denke, Das bin ich auch. Und ich komme mir dabei, ja, es ist auch nicht angenehm in dem Sinne, aber ich komme mir darin erkannt und geliebt vor. Und das ist eine Art, so würde ich auch gerne über Sünde reden können. Und so versuche ich das auch zu lernen. Aber das eine ist tatsächlich die Frage, gelingt uns das immer in der richtigen Weise, darüber zu reden? Und bestimmt nicht. So, das ist so. Das zweite ist, dass selbst wenn ich in der richtigen Weise, wenn ich das jetzt mal so sage, oder in einer angemessenen Weise darüber rede, der Hörer immer noch zwei Gründe hat, darauf negativ zu reagieren. Nämlich einmal, weil er es nicht hören will. Weil er nicht hören will, dass er Sünder ist. Ja, weil er ein positives Selbstbild von sich hat und sagt, eigentlich ist er ganz okay. Das erlebe ich auch, dass mir Leute, die mir schon Geschichten erzählt haben, wo ich sagen könnte, da haben die mir schon erzählt, wie sie unter Sachen leiden, die sie gemacht haben, wo ich auch sage, Knut, du sagst mal, wir sind alle Sünder, aber ich bin kein Sünder. Hitler, das ist ein Sünder oder so, aber ich doch nicht. Das erinnert mich, ich mochte früher gerne diese Fernsehserie, die Sopranos, geht um so eine Mafia-Familie und der Mafia-Boss, die Hauptfigur.
Hab's nie gesehen, nur gehört, dass das Ende schlecht sein soll.
Ja, aber die Serie an sich ist super. Also vor allen Dingen, weil man diesen Mafia-Boss mag. Also die Serie ist so geschrieben, dass du diesen Mafia-Boss magst und du siehst ihn in seinen Familienproblemen und hast Sympathie für ihn und zwei Szenen später siehst du ihn bei der Arbeit und bist erschrocken, wie der so ein Monster ist und Menschen zusammenschlägt, um an Geld zu kommen und so. Und der hat Angstattacken und ist deswegen bei einer Psychologin. Und die versucht, ihn zu verstehen und ihm zu helfen, aber ist auch immer wieder überrascht, also hilf mal einem Mafia-Boss, ja. Und irgendwann kriegt sie mit, dass er eben auch katholisch ist und sich als gläubig bezeichnet und alles. Und dann ist sie ein bisschen erstaunt und fragt ihn, ob er keine Angst vor der Hölle hat, ja, weil er auch Leute umbringt und so. Und dann sagt er, na, die Hölle, die ist ja nicht für mich. Die ist für böse Menschen, für Hitler und für Pol Pot und so weiter. Und da ist es total extrem überzeichnet, ja, dass er immer noch Leute hat, die schlechter sind als er, damit er sich eigentlich als ganz okayen Menschen fühlen kann. Und diese Struktur, die kenne ich aus meinem Leben und die kenne ich auch von Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die einfach schon dieses, dass sie Sünder sind und der Gnade bedürfen, eine Abwehr dagegen haben und es deswegen nicht hören wollen. Da habe ich gar nichts falsch gemacht. So. Und da habe ich eigentlich was richtig gemacht, finde ich. Und dann gibt es aber noch,
das war das Zweite.
Und dann gibt es noch das Dritte, nämlich Leute, die zum Beispiel durch eine schlechte Theologie oder wie auch immer eine Überdosis schlechte Theologie gekriegt haben und die verletzt worden sind und wund sind und die immer nur gehört haben, du bist nichts wert, du bist ein Sünder und so. Und dieses, du bist nichts wert und du bist ein Sünder, diese beiden Sätze gehören in meiner Theologie nicht zusammen. Ja?
Nee.
Aber es gibt Leute, für die, die haben das so gehört, dass es zusammengehört. Und wenn ich dann darüber rede, dass wir Sünder sind, hören die dieses Du bist nichts wert zum Beispiel mit. Die hören also Sachen mit, die sie vorher gehört haben, die ich nicht sage, die ich nicht meine, aber die das bei ihnen auslöst. Und das ist nicht deren, das ist nicht Zeichen, im zweiten Fall ist das Zeichen der Sünde der Leute, dass sie ihre Sünde nicht eingestehen wollen. Aber in dem dritten Fall ist das nicht Zeichen der Sünde der Leute, dass sie irgendwie sich aktiv dagegen wehren, sondern die sind verletzt worden und schützen diese verletzte Stelle und lassen da nichts ran. Das ist eine normale Schutzreaktion. Und da muss man dann auch gucken, dass man an der Stelle anders redet oder wie auch immer. Aber da gibt es auch einen Abwehr. Und hier in diesem Fall hätte ich diesen Verdacht, sage ich jetzt mal so, das würde darauf vielleicht passen. Das Problem ist, dass, glaube ich, gerade, dass diese Fälle sich auch nicht so, ich habe die jetzt so getrennt in der Systematik, aber das geht natürlich auch ineinander über.
Ja, so. Na klar.
Aber das wären mindestens drei Fälle, die mir einfallen würden, wo die Rede meine Rede von Sünde bei Leuten negative Reaktionen hervorrufen kann. Und wir wollen heute nochmal uns wenigstens, also ich möchte gerne diese Theologie, die sich in dieser Mail zeigt, ein bisschen angucken. Und manches ist wirklich ähnlich, aber an manchen Stellen gibt es auch fundamentale Unterschiede, finde ich.
Ich finde, das ist nämlich ein Thema von Gesetz und Evangelium.
Ja.
Wir haben da vor geraumer Zeit mal eine Folge zu gemacht, wo ich mich immer drüber freue. Es ist die am meisten gehörteste Folge inzwischen.
Wirklich?
Ja.
Da müssen wir eine Nachfolge machen. Folge zu dem Thema
das
machen.
Das freut mich deshalb, weil es, glaube ich, das Wichtigste ist, was wir sagen können mit. Und was ich glaube ich hier, was leider, ich glaube, in so vielen christlichen Gemeinden passiert, deswegen finde ich das Thema so wichtig, weil es, glaube ich, kein Einzelfall ist, weil als grobe Faustregel, ich glaube, je mehr sich fromme Christen von der Theologie der Reformation entfernen, desto häufiger tritt sowas auf. Und es tritt auf. Und da entstehen seelische Schäden, die leider mit den Händen zu greifen. Das ist so furchtbar. Und was passiert, ist, dass, glaube ich, Gesetz und Evangelium vertauscht werden.
Ja.
Und das ist, was in diesen Gemeinden passiert ist, wie, um es mit einem Bild zu sagen, also die Erkenntnis, dass ich Sünder bin, kommt durch das Gesetz und die Gnade ist das Evangelium. Und das ist wie mit einem Arzt, der quasi in seiner Hand ein Pflaster hat und in einer Hand eine Pinzette und das
beide falsch anwendet.
Also in dem Moment, wo jemand eine Schürfwunde hat, wo er vielleicht ein Pflaster rüber müsste,
haut er die Pinzette rein.
Geht er mit der Pinzette rein, es wird alles noch schlimmer. In dem Moment, wo jemand vielleicht einen Splitter in der Hand hat,
trägt das Pflaster rauf.
Rüber und es entzündet sich und ja. Und das passiert, und das ist, also an sich ist eine Pinzette gut und an sich ist ein Pflaster gut, aber wenn man nicht weiß, was man
damit
dann
umgeht, ja,
wird alles schief. Und das jetzt mal von der Bildebene runter zu bringen, wenn ich jemandem sage, du bist ein Sünder, dann ist ja nicht, okay, wie geht's dann weiter? Und offensichtlich, was hier in diesem Gemeinde-Background passiert ist, und deshalb hör jetzt bitte auf zu sündigen und streng dich mehr an.
Denn du weißt, jede neue Sünde ist ein neuer Nagel.
Genau. Das heißt, die Erkenntnis der Sünde, es ist sowas, es gibt keine Befreiung. Es führt dich noch weiter in die Misere hinein. Und das ist eine Katastrophe, wenn das passiert. Es gibt mal einen Theologen in unserer Tradition, der hat gesagt, in dem Moment, wo das Gesetz seinen Auftrag erfüllt hat, man merkt, jemand ist überführt. Also da muss sofort weichen und das Evangelium muss sofort hinzutreten. Und das passiert nicht häufig in Gemeinden, weil wir können ja mit einer gewissen Leichtigkeit sagen, dass wir Sünder sind. Also auch wenn das was schwer ist, aber weil wir wissen, dass wir befreit sind in Christus. Dass das Nächste, was kommt, ist
und dass Gott uns lieb hat. Gott hat mich lieb, obwohl ich ein Sünder bin.
Genau.
Hat er mich trotzdem lieb.
Ja.
Und zwar genauso lieb, ob ich jetzt mehr oder weniger doofe Sachen mache, weil Jesus das für mich gesichert hat.
Ja.
Also ich muss mir gar keine Sorgen um die Liebe Gottes machen, dass sie abnimmt oder ich mich anstrengen muss, dass sie zunimmt. Gott liebt mich so sehr, wie er Jesus liebt.
Und das ist, und das ist offensichtlich was in diesem, oder zumindest der Person nie so bewusst geworden ist, warum auch immer, sozusagen dass die Liebe Gottes gegenüber dem, was Jesus am Kreuz getan hat, dass es gar kein Widerspruch ist.
Lass uns doch mal einzelne Punkte da rausgreifen.
Okay, sag mal, was du...
Also ich finde, du hast es systematisch jetzt gut dargestellt. Also zum Beispiel dieser eine Satz, Also Gott findet mich eigentlich scheiße, weil ich ein böser Sünder bin. Und nur weil Jesus am Kreuz gestorben hat, liebt er mich. Da ist ja schon der eine Denkfehler drin, warum stirbt denn Jesus für mich am Kreuz?
Ja.
Ja, also Jesus stirbt ja am Kreuz für die, also um uns in diesen Stand zu bringen, den ich eben beschrieben habe, dass wir vor Gott den Stand haben, den er hat. Aber bevor er das tut, guckt Gott und gucken Jesus uns hier an und sagen, die brauchen Hilfe. Die sind so sehr in der Not, die sitzen so sehr in der Patsche, um es mal nett noch zu sagen, da muss ich jetzt ran. Das ist ja nicht, was er sagt, diese Abscheu Gottes oder dieses Gott kann uns nicht ertragen und so weiter. Schon an der Stelle ist ja eine totale Veränderung, sondern vorher ist es schon so, dass Gott sagt, für den, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist ja hier völlig raus sozusagen.
Ja.
Und auch wenn ich dem zustimme, dass die Liebe Gottes, die ich jetzt glaube und annehme, dass ich die an Jesus festmache, ist es auch für jeden, den ich angucke und der sagt, er lehnt Jesus ab sozusagen, der sagt, er hat das nicht, weiß ich, den guckt Gott so an und sagt, für den gebe ich meinen Sohn. Das ist was ganz anderes als das, was hier steht.
Denn die Frage ist ja, wer stirbt denn da auch am Kreuz?
Gott.
Genau.
Ja.
Und das ist ja, Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das war, also Jesus ist Ausdruck des Herzen Gottes, der da am Kreuz hängt. Also ich sag mal, eine Sache, die ich häufig erlebe, dass Leute, die so einen Background haben, und ich kann das, glaube ich, leider nicht ganz nachvollziehen, oder ich glaube, ich kann das auch nicht ganz verstehen, wie schmerzhaft das sein muss, wenn man jahrelang so eine kaputtmachende Theologie hört. Von daher bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Aber ich erlebe manchmal, dass die Leute dann in so das komplette Gegenüber switchen, dass sie dann sagen, es gibt in der Bibel nur die Liebe Gottes. Gott liebt uns immer schon und Jesus ist noch ein Zeichen für die Liebe Gottes. Auch am Kreuz zeigt er nochmal, wie sehr er uns liebt. Aber es gibt sozusagen eigentlich, dass gar keine Versöhnung mehr so richtig notwendig ist zwischen Gott und Mensch. Das Bild von Menschen als Sünder, das kommt dann so ganz zur Seite. Und dass Gott auch zornig sein kann, auch das kommt dann gar nicht mehr zur Sprache. Und das kippt dann so in so ein anderes Extrem, was ich dann auch wieder nicht biblisch und auch nicht hilfreich finde.
Ja, es gibt verschiedene Varianten der falschen Theologie sozusagen, ja. Eine Sache finde ich, wo auch noch was verdreht wurde, ist dieses mit dem, jede neue Sünde haut einen neuen Nagel rein. Da finde ich total interessant, dass ja verdreht wird, wer eigentlich am Kreuz der Handelnde ist. In der Bibel ist Gott da der Handelnde. Er ist das Subjekt. Jesus rettet die Welt, bezahlt die Schuld, macht uns frei von der Schuld. Und in dieser Variante bin ich das Subjekt, der mit jeder neuen Sünde sozusagen dem noch was hinzufügt. Und ich vermute, dass man sowas sagt, um Leute dazu zu kriegen, dass sie weniger sündigen. Ja, wofür übrigens das Gesetz nicht da ist, nach der Lehre von Gesetz und Evangelium. Das Gesetz ist nicht gut dafür, vor weiteren Sünden zu schützen. Aber in Wirklichkeit, also hier findet ein Wechsel statt, wer eigentlich der, ja, okay, da, ja, du meinte, schüttel den Kopf, das war eben ein bisschen, in gewisser Form war das vereinfacht, nein, das war vereinfacht.
Das war vereinfacht, genau, aber das schneiden damit, wir raus.
Nee, gut, nee. Ja.
Man darf auch mal so vereinfachen.
Genau, also der Punkt ist doch der, dass, also erstmal finde ich das Quatsch, dieses Bild zu benutzen, um Leute zu motivieren, weniger zu sündigen. Das halte ich für totalen Quatsch mit diesem...
Nee, Quatsch, es ist ja richtig.
Falsch. Es ist falsch. Es ist ungesund und Irrlehre ist das. Der Punkt ist doch, alle Nägel sind schon drin. Ja? Und ja, das würde ich auch sagen, mit der Bibel und mit der Christenheit, Paul Gerhardt, ach Herr, was du ertragen, ist alles meine Last und so weiter. Also ja, ich bin dafür verantwortlich, aber... Alles ist schon bezahlt. Jesus sagt zum Schluss, es ist vollbracht. Alle Sünden, die ich noch mache in meinem Leben und denke und sage, all das ist bereits bezahlt. Also Gott ist nicht der Hilflose, der von mir immer noch einen reingewirkt kriegt, sondern Gott ist aktiv hilflos geworden und hat alles bezahlt. So, da die Sache ist durch. Und dieses Bild, ja, habe ich ja schon gesagt, dieses Bild als Druckmittel zu benutzen, ist totaler Quatsch. Und dieses Bild ist ein Zeichen dafür, wie sehr Gott mich liebt und was er alles bereits vollbracht hat und gemacht hat.
Ich habe mir überlegt, woher das kommt. Ich habe das letztens so ein bisschen in anderer Variation tatsächlich in einem Buch von John Stott gelesen über das Kreuz. Also ich, es gibt ja die Stelle im Hebräerbrief, dass im Grunde die, die auch vom Glauben abfallen, wie Jesus nochmal kreuzigen. Und, aber das ist ja ein anderer Kontext. Da geht es ja sozusagen um den kompletten Abfall vom Glauben und nicht darum irgendwie, also dadurch darf man das Bild nicht eins zu eins jetzt.
Ja, beziehungsweise man muss, also das ist so ein guter Tipp fürs Bibellesen, Kontext. Ja,
bitte.
Einmal im Text selber und dann auch im gesamtbiblischen Kontext. Also so wie das hier offensichtlich vermittelt worden ist, findet sich das nicht in der Bibel. Auch wenn dieses Bild mit, also es gibt den Ausdruck mit dem erneut Kreuzigen, der aber ganz in einem ganz anderen Kontext auftaucht.
Und ich finde es, genau, auch gut, glaube ich, wenn man bestimmte, also vielleicht ist es jetzt ein bisschen nerdig, aber es gab in unserer lutherischen Kirche mal einen Streit darüber. Es gab so einen Typen, der hieß Flacius. Und der hat eigentlich ziemlich viele coole Dinge gesagt, hat nur an einer Stelle hat er sich ein bisschen verrannt. Der hat gesagt, Menschsein ist Sündersein. Also jeder, also das macht Menschsein einfach aus. Ja. Also du bist, vom Kern von dem, was du bist, bist du ein Sünder.
Ja, und das ist nicht richtig.
Das ist Quatsch, genau. Ja. Und da haben viele erst gedacht, na, das klingt so ein bisschen wie Luther und lutherisch. Und dann haben sie nochmal mehr
drüber nachgedacht. Die Erfahrung zeigt es doch, so ungefähr.
Und dann haben sie, und ich bin ganz froh, dass sie die damals überlegt haben, gesagt haben, nee, weil erstens, wenn Jesus ganz Mensch ist.
Genau, es gibt eine wichtige Ausnahme, Jesus, und der macht uns alle auch zu Ausnahmen. Denn der sorgt dafür, dass unser Menschsein von der Sünde gerettet wird.
Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so eine Spur ist, wenn Menschsein Sünder sein heißt, heißt das auch wertlos sein. Und also wenn das sozusagen der Kern deiner Identität ist, also Gott hat dich gemacht, um wertlos zu sein. Das ist ja auch, dafür, es gibt auch so ein, ich glaube, so ein reformiertes Buch, das dann auch so die Menschen beschreibt als geschaffen, gefallen, erlöst. Also wenn man das Erste weglässt, also der Mensch, der auch geschaffen ist als Ebenbild Gottes, also wenn man sozusagen nur den Fall betont, dann wird da auch schon wieder was sehr schief.
Also, aber gerade, also ich finde gerade die Jesus-Geschichte zeigt doch, wie wertvoll jeder Mensch, auch der größte Sünder, auch der größte Feind Gottes, dass er kommt und für diesen Menschen stirbt und sagt, du bist mir mein Leben, du bist mir mein Sohn wert. Das zeigt doch, wie wertvoll die Sünder Gott sind und wie er um sie kämpft. Und also, was weiß ich, das ganze Alte Testament ist doch voll mit Israel, die immer nicht wollen und Gott, der um sie kämpft und um sie kämpft und um sie wirbt. Und ich habe noch eine Sache, wo ich was vertauscht finde, nämlich Gott kann uns nicht ertragen oder so war das, ne? War die Formulierung. Dass Gott uns eigentlich nicht ertragen kann. Darüber habe ich mal nachgedacht. Also der Grundgedanke, der wahrscheinlich dahinter steht, ist, dass Gott sozusagen die Sünde hasst und damit das, was in unserem Leben schlecht ist, dass er das hasst und ablehnt und sozusagen, dass es da ein Problem gibt, was durch Jesus gelöst wird. Aber diese Ablehnung der Sünde mit Gott kann uns nicht ertragen. Also wenn ich mir die Bibel angucke, dann würde ich auch hier wieder sagen, ist was verdreht worden. Es ist doch eher im umgekehrten Fall so, dass bei Begegnung zwischen Mensch und Gott nicht Gott es ist, der sagt, oh, ich halte das hier nicht aus, sondern der Mensch ist es, der sündige Mensch. Adam und Eva verstecken sich vor Gott, nachdem sie gefallen sind, weil sie sich schämen und sozusagen Angst haben, wie er zu ihnen steht. Und Gott ist es, der sie dann versorgt und der ihnen Kleidung macht und so weiter. Bei Mose, der Gott sehen will, da sagt Gott, du, das ist ein Lebendiger, der kann das gar nicht aushalten. Okay, du darfst mich von hinten sehen, so ein bisschen. Und dann strahlt Moses, nur vom Angucken der Rückseite Gottes, strahlt Moses Gesicht so, dass die Israeliten diesen Schein nicht ertragen können. Jesaja, in Jesaja 6, der auch ein Erlebnis der Gegenwart Gottes hat und den Rockzipfel von Gott sehen darf im Tempel, der sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich vergehe. Petrus, der niederfällt und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, geh weg von mir. Es ist doch eher umgekehrt, dass die sündigen Menschen Gott nicht ertragen können und Gott der ist, der dann dafür sorgt, dass eine Gegenwart möglich ist. Also hier ist doch auch was verdreht.
Und trotzdem ist das schwer, manchmal zu knabbern, dass ich sozusagen mir Gottes Gnade nicht verdienen kann, weil ich Sünder bin. Ich möchte noch mal eine Geschichte erzählen.
Ja, aber auch nicht muss.
Nee.
Zum Glück.
Genau. Und das ist, also ich hatte
das
mal,
Geschenk ist so groß, dass wir es nicht verdienen können, aber auch nicht müssen.
Genau, aber das ist erstmal auch eine Kränkung.
Ja, genau. Das ist mein Punkt 2.
Das
ist mein Punkt 2. Natürlich, in mir ist ein alter Adam. Ich habe ich habe ein sündiges Wesen in mir, was das nicht hören will. Natürlich.
Ich hatte mal mit einem Musiker war ich gemeinsam unterwegs und wir haben gemeinsam Musik auch in Gottesdiensten gemacht. Und wir hatten irgendwann auch eine Diskussion darüber, weil wir an den Punkt kamen, für ihn war es total schwierig, weil ich sagen würde, dass Gott sich, wenn wir gut Musik gemacht haben im Gottesdienst, hinterher sich nicht mehr über uns freut als vorher.
Ja.
Also wir geben uns richtig Mühe, für Gott was zu machen und ich glaube nicht, dass Gott über mein Leben mehr lächelt hinterher. Ja. Dass er mir jetzt mehr applaudiert als vorher.
Ja.
Und das ist ja schon, das ist erstmal sehr komisch. Also zu wissen, ich habe mir irgendwie heute richtig viel Mühe gegeben und Gott freut sich nicht in dem Sinne darüber, dass das jetzt für ihn ein besonderer Anlass wäre, ja, zu sagen, oh, ich habe dich gern, sondern das, und das hat was, vielleicht, ich bin auch nicht ganz fertig mit, es kann ja auch was
haben. Ich auch nicht.
Weil ich glaube schon, dass Gott ja auch Dinge sieht bei uns, die auch, das kann ja was Ungesehenes haben, ne? Also Gott sieht nur Jesus und nimmt mich gar nicht wahr.
Ja, und ich finde, ja, genau, einmal das, dieses Gott nimmt mich gar nicht wahr, sondern nur Jesus, das ist sozusagen, das ist auch ambivalent, so gut ich das Bild finde. Aber ich finde auch, es gibt sozusagen dieses, oh, ich will Gott beeindrucken und ich will was Tolles machen und danach findet er mich toller als vorher, was ich sündig finde. Aber es kann ja vielleicht auch sagen, ich will Gott eine Freude machen. Mhm. So ganz wie so ein Kind, so ganz unschuldig.
Ja.
Ne? Und wenn man das sozusagen, also das finde ich, sollte man nicht negativ bewerten.
Nee. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit.
Genau, da bin ich auch noch nicht ganz fertig.
Ob man Gott eine Freude machen kann.
Wenn du mir was schenkst und ich immer nur sage, ja Malte, also ich freue mich jetzt nicht mehr als vorher.
Ja.
So, dann würdest du auch sagen, ja, schade. Ja, so, auch wenn dieses Geschenk auch nicht vielleicht nicht einschmeicheln gemeint ist, sondern genau, diesen Part finde ich, da lohnt sich nochmal drüber nachzudenken, was es gibt, wo man sozusagen, also was für Auswirkungen das auch hat. Aber trotzdem würde ich als wichtig festhalten, dass nichts an unserem, dass nicht an unserer Einwirkung liegt, Gottes Liebe zu uns zu steigern. Denn da hat er schon für alles gesorgt. Und da ist eher, wenn mir das nicht reicht, ist eher wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie groß diese Liebe ist.
Mhm. Also Liebe sein. Ne?
Denn das ist sozusagen das, wo ihr hier offensichtlich bei dieser Theologie es geendet hat. Ja, du bist Sünder, du bist wertlos, du bist schlecht. Und dann war Schluss. Ja, sondern ich kenne es ja auch, dass ich durch die Erkenntnis meiner Sünde zu der Erkenntnis komme, wie groß Gottes Liebe zu mir ist. Ja, dass ich merke, also ich bin doch immer noch dümmer, als ich dachte und egoistischer. Und trotzdem, und Gott weiß das, der wusste schon vorher, ja, ich bin enttäuscht von mir, weil mein positives Selbstbild gerade zerbrochen ist. Und Gott weiß das schon und ist trotzdem nicht. Ich verzweifle an mir, aber Gott verzweifelt nicht an mir, sondern der sagt, du bist mein geliebtes Kind. Was ist da los? Das ist doch toll.
Ja.
Also das wäre sozusagen schon für mich der Hauptaspekt, darauf zu gucken, eben auf Gottes Liebe, auf das Evangelium. Aber das andere ist trotzdem nochmal ein Punkt, kann man Gott eine Freude machen, ohne dass das irgendwie selbstrechtfertigenden Charakter hat.
Ja, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an denen er sich am meisten ergötzt. Ja. Das klingt mal Paul Gerhardt. Also genau, so ein Dankopfer ist vielleicht das Einzige, was noch geht. Oder
also darüber, genau, das ist ein Thema für die nächste Folge.
Weil wir auch schon aufs Ende zu gehen, eine Sache will ich noch so gern machen, weil ich für mich auch noch mal die Frage im Hintergrund steht, wie werden eigentlich Kinder im Glauben groß?
Ja.
Weil das ist ja auch eine Frage, die sich dahinter mit verbirgt. Und es gibt einen befreundeten Podcast aus den Vereinigten Staaten, den gibt es leider nicht mehr so richtig. Das war der Christ Hold Fast Cast.
Damit fing mein Podcast hören an.
Ja, und es war ein bisschen anarchisches Format auch.
Ja, total.
Aber auch irgendwie genial. Und der Daniel Emery Price, der das so mit verantwortet hat, die haben in einer Folge.
Das ist eigentlich ganz witzig. So ein Quiz gemacht.
Ja,
Quizfrage. Du musstest dich entscheiden zwischen zwei Antworten.
Das ging auch so ein bisschen um die Frage, wie werden Kinder im Glauben groß? Und sie haben zwei kleine Audioclips eingespielt. Ich habe mir das gestern nochmal angehört.
Die sie anderswo gehört haben.
Genau. So was Eltern zu ihren Kindern sagen.
Genau.
Im Glauben. Und dann wird der Erste eingespielt und der Erste sagt, ja, ich singe meinen Kindern das Lied Jesus liebt dich, das singe ich ihnen nicht vor. Und ich sage ihnen auch nicht, dass Jesus sie liebt, weil sie sind ja Feinde Gottes.
Genau.
Und erst wenn sie
Jesus... Bis zu ihrer Bekehrung.
Genau.
danach kann ich es erst sagen.
Genau.
Das ist Quatsch, das ist theologisch Quatsch. Das ist falsch, Irrlehre.
So, genau. Und dann, das Witzige in diesem Podcast-Format ist, dass die beiden Moderatoren sagen, ja, wir sagen euch auch nicht, was besser oder schlechter genau. ist.
Genau, ihr müsst entscheiden, was ist die richtige Antwort. Und der erste war eben der, der sagt, bis zur Bekehrung sage ich meinem Kind nicht, dass Gott das Kind lieb hat. Ja.
Noch ein Clip.
Und dann kommt Clip 2.
Genau, Clip 2. Oder das Lustige ist, dass ihr sofort nach Clip 1
falsche Antwort, Pieper.
Also sofort Buzzer. Das kommentieren. Und dann kommt zweiten kommt jemand, der sagt, ja, ich erzähle von meiner Tochter Eva, wir haben so ein kleines Ritual, jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, gehe ich an ihr Bett und dann sage ich ihr, Eva, ich muss dir noch ein Geheimnis erzählen. Und sie tut immer jeden Abend so, als würde sie nicht wissen, worum es geht und tut immer so, ja, was denn so? Und dann sage ich zu ihr, du bist ein getauftes Kind Gottes und mal dir ein Kreuz auf die Stirn.
Und ein geliebtes Kind Gottes.
Ein geliebtes.
Ne? Ja, beides, ne?
Genau.
Also, die Taufe, ja. Und dann spielt sie auch wieder so einen Audioclip ein von so einer Quizshow. We have a winner!
Das hat auch was mit Gesetzen und Evangelium zu tun. Was sage ich Kindern? Und ich finde auch, das hat auch was mit Liedgut zu tun, was man singt. Es gibt so ein cooles, altes, lutherisches Lied. Lasset mich voll, muss ich immer richtig hier auf mein Manuskript gucken, weil ich immer, lasset mich mit Freuden sprechen, ich bin ein getaufter Christ, der bei menschlichem Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist. Mhm. Und das ist, ich glaube, das möchte ich Kindern vermitteln. Lasset mich mit Freuden sprechen, ich bin ein getaufter
Gott
Christ,
hat mich lieb.
Der trotz menschlichem Gebrechen dennoch ein Kind Gottes ist. So, also ja, ist nicht alles rosig, aber ich bin ein Kind Gottes.
Und darauf zu gucken, also dieses auf Gott zu gucken, der ihn lieb hat, deutlich stärker als auf die eigenen Sünden zu gucken. Da kann man sich schon vom Heiligen Geist führen.
Für jeden Blick auf deine Sünde, schau vielmehr auf den Heiland.
Ja, also das
mindestens.
Christsein heißt nicht dauernd sozusagen sich mit der eigenen Schuld zu beschäftigen. Gott zeigt einem schon Sachen im eigenen Leben, da braucht man sich keine Sorgen machen. Aber er macht das auch auf eine, also so erlebe ich das, auf eine befreiende Weise. Ich gucke, das sind keine Sachen, wo ich mich drüber freue oder wo ich sage, ach, Halleluja, eine Sünde mehr. Und trotzdem macht das Gott auf eine Art und Weise, dass ich hinterher nicht verletzt bin. Und in guten Predigten zum Beispiel geschieht das auch, also die benutzte auch, dass ich nicht verletzt bin, sondern dass ich mich erkannt und geliebt fühle. Und das möchte ich gerne lernen. Das wünsche ich auch unseren Hörern, dass sie das hoffentlich bei uns, aber vor allen Dingen auch anderswo hören, dass da so über ihre Sünden gesprochen werden, dass sie wissen, dass Gottes Liebe die Menge ihrer Sünden deckt. Ja, und dass das Hauptthema ist.
Gutes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob es das heute getroffen hat. Ich hoffe es. Ich wünsche auf jeden Fall der Person, wenn sie noch zuhört, alles Gute. Und dass sie eine Gemeinde findet, die
sich an Gottes Liebe freut.
Ja. Schreibt uns, wenn das euch beschäftigt oder was euch beschäftigt, auch wenn ihr vielleicht eure Geschichten erzählen mögt, schreibt uns das. Vielleicht habt ihr auch was euch bewegt und vielleicht fällt uns dazu auch was Heilsames ein. Schreibt uns das unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der AE oder unter Facebook und Twitter. Und ansonsten freuen wir uns, dass wir uns in 2 Wochen wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.